Es ist nicht das Gleiche, ein Baumhaus zu bauen, einen Blog zu schreiben oder sich zu schminken, obwohl das alles Sachen sind, die ich selbst machen kann. Aber selber machen heißt nicht nur Dinge zu verändern. DIY verändert auch das Subjekt, also die Selbermacherin. Und was hat das Internet damit zu tun? In dieser Episode Nummer 7 spreche ich mit der Museums- und Medienpädagogin, Ausstellungsmacherin, Bloggerin und DIY-Begeisterten Tine Nowak. Wir erinnern uns gemeinsam, wie damals plötzlich das Internet auf einmal einen leichteren Zugang gewährte, Dinge einfach mal auszuprobieren und was das mit einer Punk-Attitüde zu tun hat. Wir konstatieren, dass DIY genau deshalb so faszinierend ist, weil Mensch sich beim Selbermachen so richtig reinnerden kann, und besprechen, warum es besonders großartig ist, wenn Communities entstehen, um gemeinsam zu basteln. Denn Selbermachen ist Selbstermächtigung. Wir wissen oftmals gar nicht, was daraus entsteht, aber wir haben es selbst gemacht. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Ja, hallo, herzlich willkommen, Tine. Tine Nowak habe ich heute zu Gast. Und wir sprechen natürlich wieder über ein spannendes Thema. Aber für diejenigen, die noch nicht wissen, wer Tine ist, würde ich dich jetzt einfach mal kurz bitten, dich selbst vorzustellen. Welchen Teil deiner Persönlichkeit willst du uns zeigen?
Ich glaube, ein Teil, der doch eher öffentlich sichtbar ist oder der auch so ein bisschen professionell ist, obwohl sich das Professionelle von dem Privaten bei mir gar nicht so sehr trennt. Ich bin Tine und auch Tinova auf allen möglichen sozialen Netzwerken, und ich arbeite unter der Woche im Museum für Kommunikation in Frankfurt, und am Wochenende mache ich Fotos und gehe auf Ausstellungen und habe das Glück, wie heute, mit dir zu reden.
Ja, ganz genau. Ganz großes Glück, was tatsächlich über das Internet haben wir uns gefunden. Dina hat gesagt, sie hat Lust, mal wieder zu podcasten. Das ist in mir in die Timeline reingespült worden. Dann habe ich geguckt, wer ist denn das so? Ne? Wir haben uns so ein bisschen angenähert, haben geguckt, wer sind wir, wo können wir uns finden? Und dann habe ich festgestellt, dass ich einen Ausstellungskatalog von ihr im Bücherregal habe, und nicht nur im Bücherregal, sondern eigentlich sozusagen im Handapparat, ne, weil ich ihn ganz viel genutzt habe. Ich habe ihn auch gleich mal in der Hand. Ich verlinke das dann auch über die Mittwochrevolution, die DIY-Ausstellung in Frankfurt, war das schon vor ganz vielen Jahren. Und dieses Buch habe ich tatsächlich ganz oft in der Hand gehabt, als ich Abschaffung der Problemzonen geschrieben habe. Und ja, auf einmal spült sich mir Tine in die Timeline, als hätte das so sein sollen. Dabei ist das ja wirklich nicht dein aktuelles Produkt. Wie lange ist das her, Projekt? Wie lange ist das her mit der Ausstellung? 10 Jahre? Länger?
Also ich meine, wir sitzen jetzt hier Spätsommer. Ist es schon Herbst? Ist es schon Herbst, oder?
Es ist 22.
Ja, okay. Auf jeden Fall 22. Das heißt, die Ausstellung wurde vor 11 Jahren, also ich glaube 2010, 2011. Ich muss im Katalog nochmal selbst nachgucken. Das ist wirklich sehr lange her.
Ja. Yeah. Es war dieses Jahrtausend. Heiligen wir
zu. Genau, es war dieses Jahrtausend. Genau. Und ich würde sagen, 2011 vielleicht wurde sie eröffnet.
Ja. Also, du hast ja auch erzählt, sie war in mehreren Städten, dass sie in Berlin und Frankfurt war. Ich habe sie in Frankfurt gesehen und tatsächlich auch am allerletzten Ausstellungstag, weil das ja immer so ist, dass man Ausstellungen sehen will und dann sagt, ja, das ist ja ewig Zeit, ne? Und dann so kurz vor Schluss denkt man, ich muss unbedingt noch hingehen, weil das wollte ich ja machen. Ja.
Das aber geht mir übrigens ganz genauso. Ich gehe auch ganz oft, jetzt mit Corona weniger, aber ich habe dann irgendwann angefangen, wieder zur Ausstellungseröffnung zu gehen. Ich hatte mir irgendwann mal gesagt, ach, das macht keinen Sinn, da sind so viele Leute, man sieht gar nichts von der Ausstellung. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich oft gar nicht dazu komme, die Ausstellung in Ruhe anzuschauen. Und dann ist es immer noch besser, die Ausstellung bei der Ausstellungseröffnung gesehen zu haben, als gar nicht.
Das stimmt, ja. Ich habe in der letzten Woche dann immer das Gefühl, da könnten dann auch wieder so viele Leute sein, ne? Das ist echt schwierig. Aber umso toller fand ich das ja, dass du gesagt hast, ja, lass uns mal ruhig auch über dieses Thema DIY sprechen, und dass du nicht gesagt hast, ey, olle Kamelle, ne? Ich bin heute bei ganz anderen Dingen und fix, es interessiert mich nicht mehr.
die Hawaii-Ausstellung, die, also die trägt mich auch bis heute noch so ein bisschen mit. Das ist die allererste Ausstellung, die ich selber als Konzept eingereicht habe, die dann ausgewählt wurde und die dann im Museum umgesetzt wurde. Und es ist so lustig, als ich das, ich weiß nicht, 2009 geschrieben hatte, da war ich noch Volontärin, also das ist eine Einstiegsstelle in einem Museum. Mhm. Und ich hatte damals schon das Gefühl, ah ja, die Hawaii, das ist ein großes Ding, gerade in den USA. Und hier gibt's jetzt auch schon ganz viel. Ach, vielleicht sind wir schon zu spät mit dem Thema. Und dann war die Ausstellung genau 2011 in Frankfurt, 2012 in Berlin. Die ist dann noch nach Dortmund in die DASA gegangen. Und da hatte ich noch das Gefühl, ah, jetzt sind wir schon wirklich so mitten auf dem Hype, noch okay, aber manche Sachen schon zu spät. Und 10 Jahre später denke ich mir so, okay, wir sind immer noch voll früh gewesen. Viele Dinge sind immer noch so aktuell und umso aktueller, weil sich die Zeiten ändern. Also während Corona war selber machen Thema bei vielen Dingen. Jetzt mit der Klimakrise ist es auch in anderen Bereichen ein Riesending. Das hört da irgendwie eigentlich nicht auf.
Ja, definitiv. Und es ist, also ich meine, es ist ja wie mit diesen Moden, die kommen und gehen wieder und man stellt sie dann in einen anderen Zusammenhang vielleicht nochmal, ne? Und es ist, aber ich weiß, was du meinst, ne? Man hat immer so, wenn sowas rüberschwappt aus Amerika oder wenn man das dann da sieht, dann denkt man immer, ne, wir hängen so ein bisschen hinterher und wir bringen das jetzt mal zu uns und übersetzen das auf unsere Art und Weise, ne? Ich fand das auf jeden Fall, mich hat es genau zum richtigen Zeitpunkt erwischt, damals diese DIY-Ausstellung, weil ich war sozusagen, wie nennt man das denn, in der zweiten Runde des Selbermachens. Also ich habe als Teenager ganz viel Dinge gemacht und habe dann ab 2000, das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, 2009 oder 2010 angefangen zu bloggen über das Selbermachen. Und dieses Bloggen über das Selbermachen ist ja so ein Doppel-DIY, was uns auch verbindet als Thema nochmal, weil man dann ja nicht nur das selber macht, sondern auch noch reflektiert über das Selbermachen und das dann auch noch selbst publiziert in einem eigenen Blog ohne Türsteher, das einfach ins Internet so reinschreibt. Und das war tatsächlich so ungefähr dieser Zeitpunkt, wo du dann auch diese Ausstellung gemacht hast. Insofern traf das bei mir genau zum richtigen Zeitpunkt. Vielen Dank.
Übrigens, als wir die Ausstellung gemacht haben, also im Grunde schon ab der Phase, wo sozusagen die Ausstellung konzipiert wurde, gab es auch für die Ausstellung schon einen Blog, diy-ausstellung.de. Und wir haben sozusagen so ein bisschen die Leute auch hinter die Kulissen mitgenommen, wie wir die Ausstellung machen. Und wie es sich so damals gehörte, haben wir dann auch so eine Linkliste mit Blogs im Themenbereich gehabt. Und zum Beispiel Grafteln hat schon von Anfang an dazugehört.
Nein, das habe ich gar nicht gewusst.
Also wenn du darauf gehst, siehst du das noch heute. Also dieses Blog ist immer noch in dem damals typischen Design bis heute übrig geblieben, weil die Agentur, die für unser Museum so ein bisschen unsere ganzen Webauftritte administriert, sagt, dass bis heute diese Seite so wahnsinnig erfolgreich ist, dass wir, obwohl die so old-fashioned ist, die niemals aufgeben sollen.
Ja, das wird auf jeden Fall verlinkt in den Shownotes und ich musste auch nochmal gucken, was mir natürlich ein bisschen peinlich ist, dass das ja damals mein privates Blog war und dass das gar nicht mehr existiert. Das habe ich ja tatsächlich dann mal umgezogen im Zuge dieses, es wird jetzt kommerziell, das, was ich mache. Und das war, ich weiß gar nicht, heute wäre ich vielleicht so weit zu sagen, man könnte das eigentlich wieder reaktivieren. Das war ja eigentlich ganz spannend, diese Sachen. Aber man hat ja manchmal so wie so in so einer persönlichen Entwicklungspubertät, wahrscheinlich war ich da mal in meiner DIY-Pubertät, wo ich mich verändert habe und dann mich geschämt habe für manche Dinge, die ich früher geschrieben habe, sozusagen, habe ich das mal dann weggenommen, um so einen Neuanfang zu machen. Auch eine spannende Idee, da nochmal reinzugucken und zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Weil natürlich existiert das alles noch, das ist nur hinter verschlossenen Türen.
Also ich bin jetzt gerade mal auf unser DIY-Blog gegangen und habe auf den Link geklickt und man landet tatsächlich immer noch bei dir, allerdings quasi auf der Shop-Seite und es taucht dann auch das Buch auf, was du geschrieben hast, Abschaffung der Problemzonen. Also so, man ganz kommt auf die neue ist die Seite. Verlinkung nicht, die sozusagen jetzt noch da ist.
Okay, aber damals war das eben ein privates Blog. Wie ich eben sagte, ne, ich habe es selbst gemacht und habe über das Selbstmachen nachgedacht. Und das war ja auch nochmal ein Selbermachen. So, ne? Das meinte ich mit dem Bloggen und Selbermachen, was dann eben nochmal so ist. Und das ist ja vielleicht, das war unser erster Punkt, über den wir eigentlich sprechen wollten. Was ist eigentlich DIY? Was ist Selbermachen? Und warum interessiert uns das eigentlich so?
Genau, also im Rahmen der Ausstellung haben wir uns natürlich ganz viel recherchiert. Also wir haben erstmal überlegt, was könnte denn alles selber machen, DIY sein. Und wenn man dann so anfängt zu gucken, dann ist es irgendwo, das wird so endlos, weil irgendwie machen wir ja alles selber. Also ich, wenn ich mich morgen schminke, schminke ich mich natürlich selber. Alles, was ich tue, mache ich selbst. Und trotzdem ist das nicht das Gleiche, ob ich jetzt sozusagen ein Baumhaus baue oder ein IKEA-Regal aufbaue oder ob ich in einen Blog reinschreibe, obwohl ich alles irgendwie selber mache, ja. Und das ist, glaube ich, das, was uns so als Team, weil ich habe diese Ausstellung ja gar nicht nur alleine gemacht, sondern ich hatte noch mit zwei Mitkuratoren damals. Das ist einerseits Verena Kuni, die damals schon in der Goethe-Uni als Professorin gearbeitet hat, und auch heute noch weiter. Und Annabel Hornung, die damals kurz nach ihrem wissenschaftlichen Volontariat war und heute übrigens ganz lustig, wieder Kollegin bei mir ist, also während ich in Frankfurt hier bin und dort mittlerweile die Ausstellung organisiere, das nennt man das Ausstellungsmanagement, sitzt hier in Nürnberg und ist dort Museumsdirektorin vom Museum für Kommunikation, also quasi von meinem Schwestermuseum.
Ja.
Wir haben dann sozusagen dieses selber machen mal so für uns in drei Kategorien oder Phänomenbereiche unterteilt, weil wir haben erst dann erstmal so gesagt, bevor wir sagen, was es alles gibt, so vielleicht so eine grundlegende Sache, wie sich so ein bisschen unterscheidet oder wo man das so einordnen kann, ist, ja, dass es die Dinge gibt, die ich selber mache, dann Dinge gibt, die ich mitmachen kann, also das, wo man sagt, so Interaktion, Partizipation, und das andere ist, dass wir Dinge auch zusammen machen. Das changiert manchmal untereinander. Es gibt manchmal Sachen, die ich sowohl selber mache als mitmache, als zusammen mache. Aber dieses selber machen, da haben wir sozusagen für uns so eine Formel entwickelt, die war so ein bisschen selber machen unter der Maxime, dass die größtmögliche Kontrolle und Freiheit beim Individuum liegt. Also sozusagen ich selber habe sozusagen in dem Bereich die möglichste Kontrolle und Freiheit, das zu tun mit den Werkstoffen, Werkzeugen, die ich habe. Also ich baue mir ein Baumhaus und ich kann mir das alles selber ausdenken oder ich lasse mich von meinem Kollegen beraten oder ich gehe ins Bauhaus und gucke, wie ich das baue mit den Werkzeugen, die ich habe. Und das kann man halt total sich reinnörden, bis dass ich sozusagen, also irgendwie
den Baum selbst machen. Pflanze, genau. Für das Holz, für das Baumhaus.
Genau, also alles ist da so möglich, aber sozusagen man hat relativ viel Kontrolle und Freiheit in dem Bereich.
Ja.
Und das Mitmachen, das ist das sowas wie ein selber machen oder machen im Rahmen eines vorgegebenen Systems. Also, und das hatte natürlich auch Grenzen. Also zum Beispiel der Heimwerker, die Heimwerkerin wär bei uns so ein Selbermacherin gewesen. Und die IKEA-Möbelaufbauerin wäre dann eher eine Mitmacherin, weil sozusagen das System ist das IKEA-System. Es gibt eine Anleitung, es gibt ein falsch und ein richtig, wie ich diese Möbel zusammenbauen kann. Und man arbeitet irgendwie mit einer Struktur oder einem System, was in irgendeiner Weise vorgegeben ist. Und das Zusammenmachen ist so ein bisschen sowas zwischen, man hat vielleicht einen Verlust an Freiheit und Kontrolle, weil sozusagen nicht nur ich sagen kann, wo es hingeht, aber es gibt einen größeren Mehrwert oder Emergenz, weil sozusagen das Ganze mehr ist als die Summe seiner oder ihrer Teile. Also weil sozusagen viel mehr daraus entstehen kann, wenn ich mit anderen Leuten an etwas zusammenarbeite. Und dann haben wir im Grunde diese ganzen Phänomene, die wir so schon zusammengetragen hatten, mal versucht, so in diese Schablonen, die es letztlich ja dann auch sind, also letztendlich kesseln wir das ja dann doch wieder irgendwie ein, versucht mal so aufzuteilen und haben gesehen, da bleibt so viel übrig, das könnte man vielleicht, glaube ich, ganz gut in so räumliche Geschichten packen, die für so einen Besuch einer Ausstellung funktionieren könnten.
Das ist total interessant, weil wenn du mich jetzt spontan gefragt hättest, ich bin ja keine Wissenschaftlerin, aber ne, wie ich das jetzt definieren würde oder abgrenzen würde, dann würde ich sagen, es sind Sachen, die ich mache, die könnte ich vielleicht auch kaufen, aber ich entscheide mich aus irgendeinem Grund dafür, das dann doch selbst zu machen. Also klassisches Beispiel Marmelade kochen oder sowas. Ne? Natürlich gibt es unendlich viel Marmeladensorten im Supermarkt. Aber vielleicht gibt es eben auch noch einen Baum im Garten, wo die Früchte sowieso hängen, die ich dann verarbeite, wo ich dann sage, besser ich mache Marmelade draus, als dass sie einfach nur verfaulen. Oder aber, wenn ich den Baum nicht habe, gehe ich halt auf den Markt und kaufe die Früchte und bild mir dann ein, dass meine Marmelade besser schmeckt oder dass es dann doch billiger ist oder was auch immer. Also ich habe irgendeine Motivation daraus, es doch selbst zu machen, obwohl ich es kaufen könnte. Oder aber ich mache irgendwas selbst, was es gar nicht zu kaufen gibt, ne? Weil ich sage, ich möchte jetzt eine Marmeladensorte machen, die es nicht im Supermarkt gibt. Weiß ich nicht, Erdbeer-Bolognese. Und dann mache ich das eben selbst. Da habe ich diese maximale Freiheit, von der du sprachst, ne?
Mhm, genau. Und auch da kannst du sozusagen zwischen den Systemen ja changieren. Du kannst sozusagen mit Leuten zusammen quasi ein Garten pflegen und ihr kocht zusammen euer Zeug ein und dann teilt ihr eure Marmelade auf oder du machst deinen Kram ganz alleine, aber du machst das alles nach Rezepten, die du vielleicht aus dem Internet gezogen hast von irgendeiner Seite, die dir halt die Anregung gibt und folgst deren Anweisen oder folgst irgendwelchen YouTube-Tutorials, da hast du dein vorgegebenes System. Oder du nutzt all die Freiheit, die dir zur Verfügung steht und machst es genau so, wie du denkst und probierst alles aus und mixt es und resamplest es, sodass es genau auf dich angepasst ist. Also selbst bei dem Marmelade kochen kannst du das irgendwie so irgendwie einteilen, aber es ist auch wirklich nur, ich meine, es ist eine Kategorie, die wir sozusagen als Idee in den Raum gestellt haben und geguckt haben, ob das mit Inhalten trägt.
Ja, interessant fand ich jetzt, dass ich jetzt so ein Beispiel genommen habe, was irgendwie erstmal sozusagen aus meiner Erinnerung, sozusagen aus der weiblichen Welt kommt, wobei das gar nicht stimmt, weil meine Eltern kochen zusammen Marmelade ein und mein Mann und ich machen das auch zusammen und du von dem Baumhaus gesprochen hast. Und bei DIY, wenn ich da dann nach Gleichgesinnten gesucht habe damals, ne, zu dieser Zeit, dann war das so, dass DIY ganz viel dieses Handwerkergeschichte hatte. Also wenn man das gegoogelt hat, dann landete man ganz viel beim ausgebauten Keller und bei der Bohrmaschine oder sowas. Und dieses Thema weiblich konnotierte Fähigkeiten, wie zum Beispiel Handarbeiten oder Nähen, wonach ich ja eigentlich gesucht hatte, das habe ich da erstmal gar nicht gefunden. Ging euch das auch so, dass ihr da so, wie soll ich sagen, so einen DIY-Begriff gefunden habt, der vielleicht ein bisschen eingeengt war? Oder ist das euch, war das gleich sozusagen offen in ganz viele Bereiche?
Also es ging uns eigentlich ganz, ganz ähnlich, weil wenn du in der Zeit DIY in deine Suchmaschine eingegeben hast, dann kam sowas wie DIY-Industrie und das war ganz klar die ganze Baumarkt, der ganze Baumarktbereich. Aber der Grund, warum wir uns, glaube ich, für das Thema interessiert haben, war, dass es natürlich plötzlich und vielleicht auch bei mir insbesondere Möglichkeiten des Selbermachens waren, die durch verschiedene Seiten im Internet verstärkt worden sind und dass dann plötzlich so Begriffe gab wie Crafting und da hattest du dann sozusagen eine totale Mischung, also weil sozusagen dieses Handwerken, also auch dieses eher mit Werkzeugen und Holzhandwerk und Metallhandwerk irgendwie genauso thematisiert wurde wie Sticken, Stricken und aber auch Sachen, die mit Kochen, also dort gab es dann plötzlich Sachen aus den USA und auch Bücher, die dann geschrieben worden sind, die einerseits verschiedene Dinge nach vorne gebracht haben, die vorher sozusagen gar nicht so im Licht standen und das Ganze auch mit so nochmal stärker mit so einer auch so einer Kreativität, auch gemischt durch digitale Praxen, die plötzlich möglich waren und so einer Punk-Attitüde auch so verknüpft haben. Und das fanden wir oder das fand ich total spannend, also zu sagen, dass sozusagen das Selbermachen auch sowas von einerseits Kreativität hat, andererseits sozusagen auch so ein Versuch sein kann, aus so dem System auszubrechen, was ja so eher aus dem Punk herauskommt. Und ich glaube, darum haben wir dann angefangen, da so stark zu gucken. Und man muss ja auch sagen, ich meine, ich und Annabelle, wir waren ja sozusagen damals beim Museum für Kommunikation auch angestellt. Und da muss ja auch immer so gucken, wo kommt denn das Thema Kommunikation da rein? Und das ist sehr dankbar, weil du kannst so alles Mögliche da irgendwie auch interpretieren. Aber tatsächlich so ein Grund, warum wir das Thema bei unserem Museum zeigen konnten, war, dass gerade Webseiten, es super viele Webseiten in der Zeit gab, wo Tutorials, How-Tos, aber auch so mikroökonomische Seiten wie, was ist so, Davanda, Etsy gerade groß geworden sind und man einfach sagen kann, dass sozusagen durch Internet einfach viele, viele DIY-Praxen plötzlich so eine Möglichkeit von Community und auch Verbreitung von Wissen hatten. Oder auch wir sozusagen in dieser Anlehnung auch zum Beispiel auf so Sachen wie die Wikipedia nochmal mit so einem Selbstermächtigungs-DIY-Blick geguckt haben. Und natürlich sind dann ganz viele Dinge da so runtergefallen, die vielleicht an sich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber wenn man sie sozusagen mit dieser Lupe dieses Selbermachens und auch so wie sozusagen Einzelne auch oder ermächtigt werden, Dinge tun zu können, die vielleicht vorher sehr viel stärker Experten, Expertinnen vorbehalten waren, dann finden sich da schon auch so, also man kann da so Fäden zwischen diesen Themen spinnen und das, glaube ich, hat für die Ausstellung so gut funktioniert.
Ja, absolut. Da war jetzt ganz viel drin, wo ich sozusagen wie so einen Tusch nochmal machen wollte zu dem, was du gesprochen hast. Also, als du von dem Punk erwähnt hast, haben meine Augen geleuchtet, weil das finde ich ja auch so wichtig, diese Selbstermächtigung, auch wenn man noch nicht perfekt ist, einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Ich denke da immer an diese drei Schrammelakkorde und das ist Musik, aber weil ich es mag, mache ich das einfach. Und dann aber auch, was du zuletzt gesagt hast mit dem Internet, das finde ich eben auch so wichtig. Und da weiß ich natürlich nicht, was das Huhn und das Ei ist, weil ich habe eigentlich in meinem Leben immer selbst gemacht. Und trotzdem hat es sich verändert durch das Internet und die Blogs und das YouTube, diese ganzen Tutorials und so weiter. Wenn ich überlege an die 80er Jahre, also ich bin im Jahrgang 68, 70er, 80er, da hat meine Mutter mir gezeigt, wie Dinge gehen. Und in den 90ern, da habe ich vielleicht noch mal so ein Brigitte-Heft-Spezial gehabt irgendwie, wo man dann vielleicht noch so eine Anleitung hatte. Und dann kam das Internet, ne? Und da war ja dann auf einmal alles da, ja? Also natürlich gab es vorher auch schon Bücher, wo man irgendwas nachlesen konnte und Büchereien, wo man das auch kostenlos oder mehr kostengünstig sich holen konnte. Aber dass dann in YouTube-Tutorials und Blogs auf einmal kostenlos Wissen zur Verfügung gestellt wurde und sich geholfen wurde, also man konnte die Leute sogar erreichen, ne? Man konnte mit denen sprechen und sagen, nochmal nachfragen, ich habe es nicht ganz verstanden, kannst du das nochmal genauer sagen oder wo hast du das Material her oder sowas. Das war einfach nochmal so ein Boost, fand ich. Also das hat dem Thema nochmal, einen viel leichteren Zugang gegeben, weil einfach auch diejenigen, die jetzt nicht die Mutter oder Oma hatten, die ihnen was gezeigt haben oder Opa oder Vater, konnten auf einmal irgendwelche Dinge ausprobieren. Und dann eben auch wie beim Punk, ne? Einfach mal loslegen. Mhm.
Ja, ich meine, ein Grund, warum ich sozusagen, glaube ich, auch auf das Ausstellungsthema gestoßen bin, ist, ich hatte zuvor eine Ausstellung am Museum gemacht, mit kuratiert, die Mittwochenrevolution, das ist ja die Ausstellung, über die wir gerade reden, absolut privat vom Tagebuch zum Weblog, noch damals im Weblog, heute den alten Namen spricht heute kaum einer mehr aus, Blogs. Habe da natürlich auch unglaublich viele so Blog-Communities gefunden, die so auch ein bisschen so für sich waren, ein bisschen abgeschottet waren. Und man hatte ja gerade bei Blogs auch sozusagen die Strickblogs quasi immer sozusagen als das ganz lange Ende der Bloggerei bezeichnet, so im Gegensatz zu so super erfolgreichen A-Bloggern und Bloggerinnen.
Ja. Und genau, das gab es damals auch noch, diese Bezeichnung, ja, die A-Bloggerin.
Genau, und darum hatte ich mir schon auch damals mal so Strickblogs angeguckt und mir wurde aber dadurch klar, dass es auch in Deutschland, also nicht in den USA, sondern in Deutschland, eigentlich wahnsinnig viele Nischen gab, die in sich total vernetzt sind und sozusagen, dass es nicht nur schon damals, ich meine, das war irgendwie 2008, 2009, Strickblogs, Filzblogs und nicht noch und nöcher schon gab und sozusagen diese Erfahrung ist sozusagen auch dann sozusagen in die Recherche oder sozusagen aus dem ist dann auch dieser Gedanke zum DIY gekommen, weil das genauso mediale Communities sind, wo Leute sich vernetzt haben und Informationen und Wissen ausgetauscht haben und solche Orte, wo MedienamateurInnen sich sozusagen, also genau, wo es so Selbstermächtigungsprozesse gibt, auch wenn die so ganz, ganz klein sind, fand ich halt immer schon super spannend.
Mhm. Ja, und das waren bisschen belächelte Communities, ne, das kenne ich auch, dass es da gewisse Wertigkeiten gab, wo so Themenblogs oft nicht so, weiß ich nicht, also oftmals belächelt wurden, wobei ja das jetzt eine Form von Nerdtum war, was auch gleichzeitig wieder in manchen Kreisen ja sehr hochgehalten wurde, ne? Wenn man eben sich sehr tief in ein Thema so rein begibt und dann so ein Spezialwissen bekommt und das austauscht, Ja, also wir hatten auch schon immer das Gefühl, wir Nähbloggerinnen, dass wir so ein bisschen belächelt werden und hatten ja auch so einen Angang 2014, uns für die Republika zu bewerben. Das war ja ein Titel, der hieß, wo sind eigentlich die Frauen? Ja, so eine rhetorische Frage, weil wir gesagt haben, ja, die sind im Internet, nur es wird eben nicht zur Kenntnis genommen, weil sie eben bestimmte Dinge machen, die, ja, vielleicht die A-BloggerInnen nicht interessieren. So, und dass da aber ganz wertvolle Dinge passieren. Und zwar auf einer tieferen Ebene, die du eben auch schon angesprochen hast. Es geht eben nicht nur um den Austausch von Rezepten, sondern um Selbstermächtigung. Also da passiert was mit den Individuen, die dann eben sich austauschen. Und die sind dann nicht mehr die gleichen. Das ist nämlich das Verrückte. Also dieses Selbermachen bezieht sich dann nämlich nicht nur auf die Objekte, die wir irgendwie verändern, sondern hat auch ganz viel mit uns, Subjekten zu tun, die sich dann auch noch verändern können. Und diese Bedeutung, die wurde mir durch das Bloggen bewusst. Also das hätte ich, glaube ich, nicht kapiert, wenn ich nur auf dem Sofa gesessen hätte und gestrickt hätte oder in meinem Kämmerlein irgendwas genäht hätte, sondern eben durch den Austausch mit anderen. Also dass ich beobachtet habe, andere interessieren sich für ähnliche Fragestellungen, andere, also wir schmeißen uns so Staffelholz hin und her, ne, mit Themen, die sich dann entwickeln. Und da passiert das, was du vorhin beschrieben hast, ne? Da entsteht was Neues und was die Einzelne wahrscheinlich gar nicht so hätte denken können oder sich ja selbst entwickeln können oder viel länger, ne? Also es geht dann einfach viel schneller in der Gemeinsamkeit. Und ich fand auch, dass dann eben noch richtig was Neues entstanden ist. Und das war ja was wahrscheinlich du dann auch gesehen hast als Ausstellungsmacherin, der MeMade-Mittwoch, ne? Warum wir dann auch noch mal ja, dann doch ein bisschen bekannter geworden sind, weil wir uns zusammengetan haben. Der MeMade-Mittwoch war eben eine Aktion oder ist immer noch eine Aktion, allerdings nicht mehr jeden Mittwoch, sondern früher war das eben jeden Mittwoch, jetzt ist es einmal im Monat, wo eben bestimmte Ergebnisse, Werkergebnisse aufgezeigt wurden, aber eben nicht nur im Sinne von Schaufenster, sondern im Sinne von, du kannst das auch haben, was ich habe. Ich verrate dir auch, wie ich es gemacht habe. Ich erzähle dir noch ein paar Tipps und Tricks. Ich sage dir, wo ich das Material herbekommen habe, wo wahnsinnig viel Interaktion stattgefunden hat. Und dann auch mit großen Zahlen. Ich weiß, dass manche Internet, Berufsfuzzis, die irgendwelche Firmenwebsites oder Verbandswebsites oder sowas betreut haben, gesagt haben, boah, eure Zugriffszahlen wollen wir auch mal gerne haben, ja. Und trotzdem waren wir irgendwo in der Nische, ne? Also waren wir nur die Nähbloggerinnen, die dann halt da mal so eine Aktion gemacht haben, ja. Und die gibt es, wie gesagt, immer noch. Wenn auch nicht mehr in dieser Taktzahl, die es damals in dieser Hochzeit hatte, weil eben es auch nicht mehr so viele Blogs gibt, weil eben sich viel auch Richtung Instagram und so verlagert hat. Aber es gibt das immer noch. Und das ist jetzt ja auch schon dann, mehr als ein Jahrzehnt, was ich total toll finde.
Immer was ganz Interessantes, ich habe ja sozusagen dann später mit Podcasten angefangen und war relativ rührig, was so die private Podcast-Szene oder freie Podcast-Szene anging. Und so 2013, 14, 15, 16 gab es dann sozusagen auch auf so Podcast-Konferenzen genau das, dass es eigentlich unter den Crafterinnen, unter den DIY-Handwerks- Akteuren ganz viele Podcastende gab, die aber quasi, weil die auch so eigene Plattformen benutzt haben, quasi gar nicht mit der freien Podcast-Szene so vernetzt waren. Also sozusagen das, was es bei den Blogs so gab, hat sich irgendwie bei den Podcastenden so ein bisschen wiederholt. Und ich fand das ganz interessant, also dass so ganz viele Strukturen, die ich eigentlich so in den 0er bis 10 Jahren bei den Blogs gesehen hatte, dann sich dann doch auch wieder bei Podcasts wiederholt haben. Bis dahin, dass sozusagen so diese freie Szene, dann machen es mehr, es professionalisiert sich und jetzt gibt es halt so alles. Also die professionellen Akteure sind halt wahnsinnig sichtbar. Sozusagen, dass die Crafting-Podcast, wo man schon früh gesehen hat, dass es da so eigene Communities gibt. Eine von vielen sind eigentlich das, was heute vielleicht auch der Zustand auch ist. Es gibt einfach unglaublich viele Akteure in dem Feld und nicht alle kennen sich überhaupt noch.
Ja.
Und so ähnlich war es bei den Blogs ja dann auch gewesen.
Ja, also da gab es ohne Ende Szenen. Und das ging ja so weit, dass es sozusagen innerhalb der Blogosphäre sozusagen unterschiedliche Sphären gab. Und dann auch nochmal YouTube mit einer ganz anderen Welt, ne? Und so, also das ist schon, das finde ich auch bei den Näherinnen ganz, war das ganz stark zu sehen. Ich finde es faszinierend, dass es bei den StrickerInnen, also bei der Woll-Community gar nicht so ist, weil die haben ja dieses wahnsinnig erfolgreiche Ravelry aufgebaut. Diese irre Datenbank, wo sie sich austauschen, was es meines Wissens gar nicht in der Größe von irgendwelchen anderen DIY-Themen gibt.
Aber genau das ist es. Also die bei Ravelry gibt es Podcastende und die haben wir sozusagen als freie Szene gar nicht mitbekommen, weil wir da gar nicht drin sind. Das heißt, wir haben die gar nicht sehen können, die haben auch gar keine, also keine Credits von uns bekommen und gleichzeitig waren die selber auch durchaus wahnsinnig aktiv, auch audiell, also nicht nur im Schreiben.
Ja, aber aber ist das notwendig? Also ist das notwendig, dass es sozusagen immer alle alles wissen oder ist es nur notwendig, dass man es findet, wenn man es sucht? Also ich finde ja, das ist ja eben auch eine Sache von Internet, dass man tatsächlich, wenn man sucht, dann kann man das auch finden. Ne? Man muss es halt vielleicht nur suchen. Ne?
Nee, nein, man muss Gott sei Dank nicht alles finden. Es ist auch manchmal ganz gut, wenn Sachen nicht gefunden werden, weil sie dann auch ungestört sich entwickeln können. Aber es macht einfach sehr sehr deutlich, es gibt halt unglaublich viele Nischen, die wir gar nicht kennen. Und nur weil eine Nische sehr klein ist, heißt es nicht, dass sie für die Benutzenden nicht wahnsinnig bedeutsam ist. Und ich glaube, das ist was, was sozusagen in dem Selbermachen auch sehr gut ist. Also, dass sozusagen eine Sache, die nur für eine Person gut funktionieren kann, also bedeutsam ist. Also, weil, wenn ich sozusagen, keine Ahnung, du nähst ja, du machst ja Mode oder du hilfst auch anderen Leuten, Mode zu machen. Also wenn ich Probleme habe, Klamotten zu bekommen und jemand kann mir helfen, etwas zu machen, was mir passt und in dem ich mich wohlfühle, dann bin ich vielleicht die allerkleinste Nische mit mir selber, aber es ist wahnsinnig bedeutsam für mich als Person.
Ja, absolut. Ne? Also, dass es dann sozusagen Antworten gibt oder Lösungen gibt, wie ich da selbst was machen kann oder wie mir geholfen wird, absolut. Ich habe da ja aber, glaube ich, größere Wünsche, weil ich ja immer gleich die ganze Welt verändern will. Also, weil ich ja dann immer die Hoffnung habe, dass wenn das einer Person gut tut, dass das ja noch mehr Leuten gut tun könnte und dass man dann sozusagen diese, ich sag mal, frohe Botschaft in die Welt bringt, um eben da Veränderungen anzustoßen. Und meine Idee ist ja dann auch immer zu sagen, ich gucke nicht nur auf die Technik an sich, also dieses eine spezielle Thema, sondern ich versuche so eine Metaebene zu definieren, um zu sagen, ja, vielleicht hast du keine Lust, deine Kleidung zu nähen, aber wenn dich das Thema selber machen interessiert, dann kannst du vielleicht eine ähnliche Befriedigung oder ein ähnliches Selbstwirksamkeitsgefühl auch beim Marmeladekochen oder beim was immer das dann ist, bekommen. So, ne? Also wenn man dann eben so von dieser konkreten Technik so ein bisschen weggeht. Ja, und einfach diese Ermunterung hat, was selbst zu machen und dann sich selbst dabei zu beobachten, wie das mich verändert, wenn ich eben ja was selbst geschaffen habe, wenn ich ein Problem gelöst habe endlich, wenn ich auch noch weiß, ich habe es mit eigenen Händen gemacht oder mit meiner ganz eigenen Vorstellung, wie das sein soll, die es vielleicht sonst nicht gibt. Ich finde, das macht ja was mit einem und das ist irgendwie, ja, das ist so mega.
Das ist auch, also ich fand sozusagen die ganze Beschäftigung in diesem Bereich, sich zu informieren, zu gucken, was es da alles gibt, sich da auch so weiter reinzunören, das ist ja im Grunde so ein wissenschaftliches Arbeiten, wo du auch auf Felder stößt, die gar nicht deine eigenen sind. Das ist ja auch so eine nerdige Arbeit eigentlich. Die fand ich sehr befriedigend, weil du einfach sehr oft gesehen hast, dass Personen versuchen, Lösungen für Probleme zu schaffen, die für die Gesellschaft Probleme sind. Also wir haben ja zum Beispiel beim Bereich Zusammenmachen auch sowas wie die Wikipedia uns angeguckt, aber auch so Sachen wie Open-Source-Initiativen, wo es Leute gab, die im Grunde Technik für Motoren oder für Traktoren geguckt haben, wie funktionieren diese Systeme, was eigentlich sowas ist, was Firmen und Ingenieure machen. Und dann offene Anleitungen für Technik ins Netz gestellt haben, sodass Leute sozusagen Sachen selber bauen können, theoretisch, die du sonst in irgendeiner Firma kaufst. Also dieses Wissen zu teilen und zu sehen, was es da alles gab, das fand ich einfach total inspirierend. Und das ist, glaube ich, einfach das Problem, dass gerade wenn es Sachen gibt, die im Internet passieren, also sozusagen wo eine Webseite die Grundlage für dieses Teilen von Wissen ist, also für eine Ausstellung, die ja im Raum funktioniert, also einen Ort hat und von Leuten gesehen wird, da irgendwie Entsprechungen zu finden, die es dann auch interessant macht, das Ganze sich anzugucken und das, was am Ende dann nicht nur ein Screenshot und ein Text ist. Und das muss man sich halt so angucken. Also wie geht man mit diesen ganzen Dingen um? Also ich habe irgendwelche Dinge, die Leute selber gemacht haben. Ich habe vielleicht Werkzeuge, es gibt Webseiten, es gibt Kunstwerke, es gibt historische Objekte aus der Geschichte des Selbermachens. Und wie kriege ich das eigentlich in so einen Raum, also in so eine dreidimensionale Form, wo Leute, die vielleicht einfach nur mal 2 Stunden verbringen wollen, trotzdem irgendwas mit rausnehmen.
Ja, aber da beneiden mich immer ganz viele KollegInnen, die irgendwas in diesem Online-Business-Bereich machen und die sagen, ey, bei dir werden wenigstens Dinge produziert, die man anfassen kann. Also alle die, was weiß ich, wenn es ein Schreibcoach ist oder Marketing oder bla bla bla, ne, das ist ja dann alles Texte oder eben Gedanken oder sowas. Und beim Selbermachen, da entstehen erstmal Objekte und diese Objekte haben dann eine Bedeutung oder haben, mit denen passiert was.
Aber wir haben zum Beispiel auch nachgedacht, was macht das? Also sozusagen Dinge starten vielleicht auf einer Webseite, eine Community-Seite, eine Seite für Anleitung und dann setzt du dich hin, kaufst die ganze Sache, nähst das Ganze und daraus wird etwas, was man physisch anfassen kann, du arbeitest mit den Händen daran, am Ende machst du vielleicht, hast du irgendein Ding, was du anziehen kannst, machst ein Foto, stellst es dann wieder ins Netz, das heißt, es geht von dem Digitalen ins Analoge, wieder ins Digitale hinein, da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele für und da waren wir eigentlich ganz dankbar, dass wir dann auch mit jemandem, der in der Wissenschaft auch da so tätig ist, wie die Verena Kuhni gearbeitet haben, die kommt ja ganz stark aus der Kunst und hatte damals auch so einen großen Fokus auf DIY und Künstler, die Biohacking gemacht haben oder Elektronikbasteln gemacht haben. Und die hatte dann so einen schönen Begriff für uns dabei gehabt, den wir immer wieder auch benutzt haben. Und zwar, sie hat sozusagen versucht, nicht nur einfach nur von analog oder digital zu sprechen, sondern sie hat immer so von analogitalen Praxen geredet. Also sozusagen, weil das einfach auch schon, also ganz oft, oft zu so zusammenwirkt.
Ja.
Das Analoge und das Digitale halt noch viel stärker, also nicht dauernd zu trennen. Und ich meine, das ist, glaube ich, heute, das ist ja nichts Neues heute, das passiert ja überall.
Also ich wollte gerade sagen, also diese Trennung zwischen dem Analogen und Digitalen, das ist ja für manche Leute unserer Generation noch was ganz Krasses, ne, getrennt. Und wir haben ja vorhin auch über digitale Freundschaften gesprochen, ne? Also wo man dann gar nicht mehr unterscheidet zwischen analog und digital. Ich glaube, das entwickelt sich immer mehr dahin, ne? Dass das nur noch eine Ausdrucksform ist oder ein Kommunikationsmedium.
Ich finde, das allerbeste Beispiel für so eine analogitale Praxis ist für mich, ich bin am neuen Ort, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, dann benutze ich irgendeine Online-Navigation, eine Spaziergang-Navigation. Das heißt, ich habe in meinem Knopf im Ohr die Navigation, die mir sagt, ich muss jetzt nach rechts gehen, ich muss jetzt nach links gehen. Das heißt, ich bewege mich physisch durch den Raum, bekomme aber sozusagen durch die Anleitung und die Stimme im Ohr gesagt, wo ich jetzt laufen muss. Und dafür, also ich mache das einfach, ohne groß nachzudenken, und nutzt es einfach. Also da, und das ist für mich die größte Normalität der Welt. Und ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, die auch ganz anders sind, wo das für uns heute einfach so total normal ist. Aber absolut, so 2009, 2010 war das überhaupt, da war diese Kluft zwischen was ist digital und analog. Ja. Also das wurde so hart verteidigt. Und für uns war das damals echt so einfach so erleichternd, dass wir so einen Begriff hatten, mit dem wir arbeiten können, dass das einfach zusammengeht.
Ja, und ich habe das dann auch immer bewundert, dass auch Leute, die sich ein bisschen schwer getan haben mit dem Digitalen, doch relativ schnell gesehen haben, was sie dort alles bekommen können. Ne? Also das beim Selbermachen ist das zum Beispiel ganz oft so, dass man irgendwie ein Interesse hat, und aber der Freundeskreis interessiert sich gar nicht für das Thema. Und was macht man jetzt damit, ne? Verzichtet man auf sein Leidenschaftsthema, nur weil die Freunde was ganz anderes machen? Oder suche ich mir vielleicht einfach KollegInnen irgendwo anders? Und die können ja überall auf der Welt sein, mit denen ich meine Leidenschaft teile. Und da habe ich gesehen, dass Leute, die für die das Digitale ganz fremd war, dann sich ganz schnell so Know-how auch drauf geschafft haben und wo ich echt dann auch bewundert habe, wenn irgendwelche älteren Leute so einen Blog eingerichtet haben oder sowas, weil sie das einfach wollten, weil ihnen das was bedeutet hat. Das finde ich ganz schön.
Und ich meine, was sich mittlerweile, glaube ich, ganz stark verändert hat, allein durch diese zwei Corona-Jahre, die wir jetzt so hinter uns haben, also egal welchen Alters die Leute brauchten, irgendwie eine App, wenn die irgendwo reingehen wollten, man musste sozusagen immer einen QR-Code auf dem Smartphone bereithalten. Und das heißt, Leute, die einfach vorher keine Not hatten, das zu tun, mussten das tun. Das heißt, es gab so ein äußere einen Zwang, sich plötzlich mit sowas wie QR-Codes auseinanderzusetzen. Und wenn ich heute in einer Ausstellung QR-Code nutze, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut das tatsächlich genutzt wird, also weil vielleicht habe ich keinen Bock, in der Ausstellung jetzt mein Handy auch noch rauszuholen und mir da eine Webseite anzugucken, aber zumindest kann ich davon ausgehen, dass die Leute es kennen.
Das stimmt. Das ist überhaupt mit Smartphone, finde ich, ist auch nochmal sozusagen nochmal so eine Evolutionsstufe des Internets gewesen, was ganz viel gemacht hat. Ne? Also die Möglichkeit, ganz einfach selbst Bilder zu machen und dann auch Videos zu machen und auch, dass es möglich war, also auch Blogs zum Beispiel mit Bildern zu machen. Wir haben ja begonnen, als das Internet noch schwarz-grün war, so ungefähr, ne? Und haben textbasierte Blogs gehabt und natürlich hat sich da ganz viel verändert mit diesen Smartphones. Was uns einfach in einem ganz schnellen Tempo sozusagen so diese Evolution des Internets bereitet hat, die ich nach wie vor faszinierend finde.
Also ich glaube, wenn wir die Ausstellung nur, was weiß ich, 3-4 Jahre später gemacht hätten, dann wären wir halt um das Thema YouTube und DIY-YouTuber gar nicht drum herum gekommen. Ja. Also weil einfach das ganze Thema Tutorials, von Schmink-Tutorials, Back-Tutorials, Computer, IT, also alle Bereiche, also bis zu Nachhaltigkeit, einfach so viele Anleitungsvideos gibt es, Dinge, wo man einfach gezeigt wird, wie man Dinge tut. Das ist ein riesen Bereich und auch sozusagen danach eine ganz neue Generation von SelbermacherInnen, die oft mit den Menschen, mit denen wir zum Beispiel noch für die Ausstellung 2009, 2010 zu tun hatten, nur marginal was überhaupt zu tun haben.
Ja, das ist ein irres Tempo darin. Und das, du hast jetzt gerade das Stichwort Nachhaltigkeit gebracht und das bringt mich so ein bisschen auf das, was ich ganz am Ende noch ansprechen wollte, ist so ein bisschen dieses pathetische, kann das denn jetzt die Welt retten sozusagen? Ne? Also wir haben ja irgendwie gerade ganz viel Gespräche über Energiesparen und über Ressourcen und Klimakatastrophe und so weiter und so fort. Ja, welche Chance hat er die DIY? Also sozusagen das Individuelle zusammen machen, selber machen, aber eben auch das Kollektive zusammenwirken. Was meinst du?
Also wir haben uns ja damals schon auch so verschiedene Praxen angeguckt, die sozusagen, die wir da so mit verortet haben, ja. Und das sind so Sachen wie, also vom Recycling übers Reuse. Und das sind so Themen, die natürlich momentan auch riesengroß sind. Also auch was ich zum Beispiel in meinem Alltag so erlebe, dass auch Museen oder Kulturinstitutionen sich plötzlich zusammentun und fragen, ah, was machen wir eigentlich, wenn eine Ausstellung aufgelöst ist mit den Möbeln und man sich einfach die Vorbilder von anderen Warentauschbörsen und Netzwerken anguckt, dass man Dinge halt nochmal, also anbietet und andere Leute die weiter nutzen, bevor man die einfach in den Müll kippt, ja. Also was früher ganz typisch ist, dass man Dinge dann, also man hat keinen Platz, das ist kein Platz in den Büros und da geht es Museen und Theatern ja allen ganz ähnlich. Man kann das eine Weile aufbewahren und dann muss es halt raus, weil neue Sachen gebaut worden sind. Und das bricht sich sozusagen von so Institutionen wie uns runter auf den Einzelnen. Wir haben jetzt, also gerade aktuell machen wir eine Ausstellung zum Thema Klima und Klimakommunikation. Und eine Kollegin von mir macht immer so kleine TikTok-Videos und fragt Leute, was für ein Klimatier die sind. Wir haben so Klimatiere, mit denen man sich so, das sind so Typen, wie man mit der Klimakrise umgeht. Und wir hatten jetzt schon mehrere junge Leute gehabt, die einfach gesagt haben, ja, also sie versuchen halt gar keine neuen Produkte mehr zu kaufen, sondern sie gucken halt, dass sie Sachen aufkaufen, Secondhand, Reuse, Weiternutzung, umgeschneidert. Ja. Und dass sie sozusagen, dass also vieles nachhaltiger ist. Und da ist dann, glaube ich, schon so ein Bereich, wo man sagen kann, also einerseits dieses ganze Reuse, Recycling, Sampling von Sachen, die vorher sind, also Dinge auch anders wieder mixen und weiter nutzen, neue Dinge draus machen, ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und angefangen bei Corona, wo wir sozusagen viel mehr Zeit hatten und irgendwie auch jeder, der irgendwie einen Balkon oder Garten hatte, vielleicht auch wieder angefangen hat, sowas wie stärker, Supermärkte waren ja auch zu, dann pflanzt man und zieht das Gemüse selber, man backt das Bananenbrot. Also tatsächlich so ein bisschen Selbstversorgung ist schon ein Riesenthema. Und ich merke das auch in meinem eigenen Bekanntenkreis. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das Leute sind, die sich das auch leisten können. Also sozusagen selber machen ist ja sozusagen auch eine unterschiedliche Praxis, wenn ich kein Geld habe und ich tatsächlich mit wenig Geld und einer Samentüte mir tolle Sachen ziehen kann. Oder wenn ich Kohle habe und mir dann tatsächlich auch die Solaranlage auf dem Balkon setzen kann und damit auch die Stromversorgung bei mir daheim damit unterstützen kann. Also unterschiedliche Selbermachoptionen sind aber nicht für alle Leute möglich. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was einfach für uns auch zukünftig ist. Also ob ich so eine weiter so eine Art Lifestyle-DIY habe oder ob DIY auch wieder zu so etwas wird wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Leute tatsächlich einfach auch selber Sachen angepflanzt haben, sowas wie der Schrebergarten eine ganz wichtige Sache wieder war oder überhaupt einen eigenen Garten zu haben, weil zum Beispiel Obst und Gemüse unglaublich teuer werden können. Also wir merken ja auch, dass Preise anziehen und also das gibt einfach auch unterschiedliche Motivationen, warum zum Beispiel selber machen für Menschen bedeutsam sein kann.
Ja, das ist so ein Stichwort, wo ich auch immer reinspringe, weil eines meiner sozusagen Hassthemen ist ja auch Fast Fashion, also dieses Produzieren von Kleidung in anderen Ländern, wo wir eben unseren Wohlstand so deutlich auf Kosten von anderen haben. Und wo ich einfach nur mich schütteln kann, wenn ich dann so ein 5-Euro-Shirt oder sowas in den Händen habe, weil ich einfach weiß, wie viel Aufwand es ist, dieses Material zu erzeugen und wie das genäht werden muss und dass das einfach nicht 5 Euro sein kann. Ne? Und ich glaube nicht, dass vielleicht alle dazu übergehen werden, ihre Lieblingsteile zu retten und zu stopfen und was weiß ich was. Also das ist sozusagen sowas, wo es uns, glaube ich, schon sehr schlecht gehen muss, wenn wir anfangen, wirklich dann alle Socken zu stopfen. Und trotzdem, wenn da sozusagen zwischen diesen zwei Extremen was passiert, ne, dass wir einfach uns bewusst wird durch das Selbermachen, dass so ein 5-Euro-T-Shirt nicht gehen kann und dass wir dann ein paar Mal nicht konsumieren, ich glaube, das würde auch schon ganz viel verändern.
Ja, genau, ich meine, das ist ja auch ganz, also es ist ja auch so eine Variante, sozusagen der Konsumverzicht auch als eine Lösung, um also für Personen selber mit so Herausforderungen des Klimawandels umgehen. Und da muss man sich ja natürlich auch, also dass keine Einzelperson wird das lösen können, aber das hat natürlich zwei Effekte. Wenn viele Leute was machen, hat es schon auch einen Effekt fürs Ganze. Und es ist auch so, ich glaube, es ist super wichtig, dass es irgendwie Angebote gibt, dass Leute selbstwirksam werden können, weil sonst ist man einfach vor solchen so großen Themen, wie tatsächlich Klimawandel oder Armut, Gesellschaften oder so demokratische Konzepte, die sich irgendwie die angegriffen werden. Also man muss irgendwo so Formen finden, wo man sieht, ich kann irgendwas bewirken, damit man nicht total überwältigt wird von Dingen, die man halt nicht ändern kann. Und da das ist das Selbermachen halt total gut.
Ja. Also das ist, das würde ich jetzt sogar als Schlusswort schon nehmen, weil das ist tatsächlich was nochmal ganz kraftvoll ist. Ne? Wir erleben uns ja im Moment in einer Zeit, wo wir ganz viel von Katastrophen hören und oh, ich weiß nicht, also irgendwie so schlimm war es irgendwie gefühlt noch nie, ja. Und diese Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl, ich kann ja doch noch was machen, ich kann ja doch noch was bewirken. Ich glaube auch, dass das ja einfach eine gute Energie gibt und uns aus dieser Passivität rausholt, ja. Und wer weiß, was daraus entsteht. Und das ist ja auch bei DIY immer das, was ich total spannend finde. Wir wissen ganz oft nicht, was daraus entsteht. Ja, aber wir haben es selbst gemacht.
Ich kann da gar nicht so viel mehr noch ergänzen. Eigentlich ist es tatsächlich das Ende.
Ja, wunderbar. Also nein, natürlich könnten wir noch ganz viel ergänzen. Wir könnten noch über Critical DIY und was weiß ich was alles sprechen. Ja, weil auch das
wir haben auch war im ja Grunde so auch verschiedene Protestformen, also sozusagen DIY als Protest gar nicht so. Und wir hatten ja schon ein Vorgespräch und wir haben da schon noch ganz viele Sachen angesprochen, nur auf die wir heute gar nicht kamen. Verrückt, aber ne? Es finden sich, glaube ich, andere Momente, vielleicht nochmal drüber zu reden. Für heute Bin ich ja, ganz bei dir.
War das der Rund, genau. Fand ich auch. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube auch, das ist ein total spannendes Thema und es ist nicht damit getan, dass es 2010 eine Ausstellung gab, sondern das ist absolut noch aktuell. Aber umso toller ist es ja auch, dass ich zum Beispiel noch einen Ausstellungskatalog habe, den ich zur Hand nehme, also dass das sozusagen dann nicht weg ist oder dass es eure Website noch gibt, die ich dann verlinken werde. Also es ist ja eben auch nicht dann einfach nur temporär diese Ausstellung und dann am letzten Tag Besuch und dann ist sie weg.
Nein, und ich wünsche mir, dass andere Museen aus einem anderen Fokus andere superschöne selber macht, DIY-Ausstellungen machen, die ich mir selber dann gerne angucken möchte. Ja. Also ja, weil genau. Wenn ich die heute bitte machen würde, wäre die ja, also wenn man die heute machen würde, wäre die ja auch wieder nochmal ein ganzes Stück anders. Klar. Und das würde ich auch einfach gerne von anderen Leuten sehen.
Tolles Thema, auf jeden Fall. Also Welt um uns rum, die den Podcast hört, macht mal. Wir kommen gerne
und ich kann
gucken uns das an.
Ich danke, ja, vielen, dass ich hier sein durfte.
Ja, das war sehr schön, mit dir zu sprechen. Und ja, es hört nie auf. Es gibt weitere Podcast-Folgen und wir sind vielleicht auch wieder mal irgendwann im Gespräch. Jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Shownotes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.